Der erste Schultag nach den Sommerferien war für die meisten schon schlimm genug. Für Elian Marlowe aber war es der erste Tag an der neuen Schule. Ein Ereignis, das noch weit über die gewöhnliche Nervosität hinausging. Er war neu in der Stadt, ein Fremder in einem System, das sich längst eigene Regeln geschaffen hatte. Everpine High war eine Schule wie aus einem Albtraum. Laut, kalt und gnadenlos. Wer schwach wirkte, war freiwild. Wer anders war, wurde zermalmt. Elian hatte früh gelernt, sich unsichtbar zu machen. Er war leise, höflich, unauffällig. Seine Schultern trug er gesenkt, den Blick gesenkt und seine Gedanken hütete er wie einen Schatz. Es war nicht das erste Mal, dass er in eine neue Klasse geworfen wurde. Seine Mutter, Mara Marlowe, arbeitete viel, zog oft um. Freunde blieben immer zurück. Und so hatte Elian sich an das Schweigen gewöhnt. Am ersten Tag betrat er das Gebäude von Everpine High mit einem flauen Gefühl im Magen. Der Flur roch nach altem Reinigungsmittel und Jugendparfüm. Plakate aus vergangenen Jahren klebten halb abgerissen an den Wänden und aus einem der Klassenräume drang das Lachen einer Gruppe, die bereits ihre Stellung in der Nahrungskette markierte. Als er seinen zugewiesenen Platz im hinteren Teil des Klassenzimmers eingenommen hatte, kündigte der Lehrer mit genervtem Tonfall an: »Wir haben heute eine neue Schülerin, Seraphine Calder.« Die Tür öffnete sich langsam und dann stand sie dort. Sie war klein, fast kindlich in ihrer Erscheinung. Ihre Kleidung wirkte wie für eine Kirchenmesse gewählt. Ein altmodisches Kleid in gedeckten Farben, zu ordentlich für diese Schule. Ihr rotes Haar fiel ihr in losen Wellen über die Schultern. Und ihre Augen, groß und hell, huschten nervös durch den Raum. Für einen Moment wirkte es, als würde sie umkippen. Ihre Lippen bewegten sich kaum hörbar. »Hallo. Ich bin Seraphine.« Es war still. Dann begannen die Ersten zu kichern. Ein Junge aus der letzten Reihe flüsterte irgendetwas anzüglich zu seinem Sitznachbarn. Der Lehrer, sichtlich überfordert mit der Situation, ignorierte die Unruhe und sagte lediglich: »Such dir einen Platz aus, Seraphine.« Sie zögerte. Ihre Hände zitterten, als würde sie frieren. Der Raum schien sie zu verschlucken. Ihre Schritte waren kaum hörbar. Und dann trafen sich ihre Augen mit Elians. Ein kurzer Blick, nur ein Atemzug lang. Aber etwas passierte. Etwas in ihren Augen sprach zu ihm, ohne Worte, ohne Gesten. Eine Vertrautheit, die nicht erklärbar war. Als wüssten sie beide, dass sie in dieser feindlichen Welt nicht ganz allein waren. Seraphine setzte sich auf den freien Platz neben ihm, ohne ein Wort zu sagen. Der Unterricht begann, aber Elian konnte sich kaum konzentrieren. Aus dem Augenwinkel sah er immer wieder, wie sie an etwas herumfummelte, das sie aus ihrer Tasche gezogen hatte. Kleine, braune, getrocknete Blüten. Ein merkwürdiger, bittersüßer Duft stieg davon auf, fast wie altes Holz oder nasse Erde. Seraphines Gesicht war ausdruckslos. Ihre Haut wirkte seltsam blass, fast wächsern. Nicht krank, sondern entrückt. Als wäre sie nicht ganz hier, sondern mit einem Teil ihres Wesens an einem anderen Ort. Elian kannte diesen Blick. Er hatte ihn bei sich selbst gesehen. Im Spiegel, wenn niemand hinsah. Die erste Unterrichtsstunde verging schleppend. Als die Glocke zur Pause läutete, wandte sich Elian instinktiv zu ihr. Doch Seraphine war verschwunden. Keine Spur, kein Wort, kein Hinweis darauf, wohin sie gegangen war. Er sah sich im Flur um, doch fand sie nirgends. Erst zur Mittagspause begegnete er ihr wieder. Aber nicht im Lärm der Kantine. Nein, dort, wo sich nur wenige hin verirrten. Unter der Treppe zum Obergeschoss saß sie, in sich zusammengesunken, und pickte an einem kleinen Salat in einem Plastikbehälter. Ein Schatten unter den Schatten. Elian blieb stehen und wusste nicht, dass dies der Beginn von etwas war, das weit größer war als Freundschaft. Etwas, das Wurzeln schlagen würde. Tief. Tiefer, als je ein Mensch es verstehen sollte. Der Lärm in der Cafeteria von Everpine High war ein einziges dröhnendes Chaos. Stimmen mischten sich mit dem Kreischen von Stühlen, das metallene Klirren von Tabletts und das angespannte Knurren eines hungrigen Rudels Teenager, die sich gegenseitig jagten, verbal oder mit Blicken. Elian hatte sich schnell angewöhnt, diesen Ort zu meiden. Er zog die Stille vor. Oder zumindest das, was an dieser Schule als Stille durchging. Sein üblicher Rückzugsort war ein enger Raum unter der Haupttreppe zum zweiten Stock. Kaum jemand kam hierher. Die Luft war dumpf, der Boden kalt, aber es war abgeschottet. Einsamkeit bedeutete Sicherheit. Und genau dort fand er sie. Seraphine saß mit angezogenen Knien auf dem Boden, den Salatbehälter auf dem Schoß. Ihre Gabel kratzte leise am Plastik, während sie winzige Portionen in den Mund führte, als hätte sie Angst, zu viel zu essen oder beobachtet zu werden. Ihr Blick war gesenkt, aber als sie Elian bemerkte, fuhr sie erschrocken zusammen. Ihre Augen wurden groß vor Schreck, ihre Hände zuckten wie bei einem Tier, das an eine Falle erinnert wurde. »Oh«, sagte sie leise, »ich wusste nicht, dass hier jemand ist.« Elian hob abwehrend die Hände. »Ist schon gut. Ich komme auch öfter hierher. Du musst nicht weggehen.« Seraphine zögerte. Dann nickte sie langsam, fast unmerklich. Elian setzte sich ein Stück entfernt auf den Boden, zog seine Brotdose aus dem Rucksack und klappte sie auf. Darin lag ein selbstgemachtes Sandwich mit Roastbeef, halb zerdrückt, aber noch essbar. Ein paar Sekunden vergingen in unangenehmer Stille. Seraphine blickte weiterhin auf ihr Essen, schien jeden Bissen zu analysieren, bevor sie ihn kaute. Elian beobachtete sie verstohlen. Es war nicht nur ihre Art zu essen, die seltsam war. Es war alles. Die Art, wie sie sich kaum bewegte, als sei jede Bewegung durch ein inneres Gewicht gebremst. Die Art, wie ihr Schatten unter der Treppe wirkte. Zu dunkel, zu still. »Möchtest du ein Stück?« fragte er schließlich und bot ihr die Hälfte seines Sandwiches an. Seraphine riss die Augen auf. Sie schüttelte hektisch den Kopf. »Nein, ich danke, aber ich kann das nicht essen.« »Oh, bist du Vegetarierin?« fragte Elian kauend. Sie zögerte, schien sich selbst eine Antwort zusammenzusuchen. »Nicht ganz, es ist kompliziert.« Elian nickte langsam, wollte nicht drängen. »Schon gut. Ich hab's mal versucht. Hat nicht funktioniert. Gemüse ist irgendwie langweilig, oder?« Ein leises Lächeln huschte über ihr Gesicht, kaum sichtbar. »Ich esse Gemüse nicht, weil ich muss, sondern weil ich nichts anderes vertrage.« »Allergie?« fragte Elian vorsichtig. Sie senkte den Blick. »Nicht im klassischen Sinn.« Er sagte nichts weiter. Stattdessen nagte er an seinem Sandwich, während Seraphine ihren Salat weiter in kleine Häppchen zerlegte. Der Schatten unter der Treppe schien sich zu verdichten. Vielleicht war es nur die Einbildung, vielleicht war es das flackernde Licht des alten Neonstrahlers, der über ihnen summte. Aber irgendetwas fühlte sich anders an. Als ob dieser Ort nicht nur ein Rückzugsort war, sondern ein Spalt. Ein schmaler Riss zwischen dem Normalen und dem Unerklärlichen. Nach einer Weile räusperte sich Elian. »Du heißt Seraphine, oder?« Sie nickte. »Ich bin Elian.« »Ich weiß«, sagte sie leise. »Ich hab dich schon in der ersten Stunde gesehen.« »Du willst wohl auch nicht mitten in der Kantine sitzen, hm?« »Nein«, antwortete sie schlicht. »Es ist zu laut. Zu nah. Die Leute sind anders.« Elian konnte nur nicken. Genau das war es. Die Leute dort waren nicht einfach nur unfreundlich. Sie waren wie Raubtiere in einer Arena. Alles war Kampf. Ein stiller, brutaler Überlebenskampf. »Was machst du sonst so? Ich meine, liest du? Schreibst du?« fragte er zögerlich. Seraphine zuckte mit den Schultern. »Ein bisschen. Ich bin oft draußen. Im Wald.« »Der Wald?« Du meinst der hinter der Schule?
Ja, flüsterte sie. Da ist es ruhig. Niemand dort außer den Bäumen und...
Sie stoppte. Und? Elian lehnte sich neugierig vor.
Nichts, sagte sie schnell. Ich meine, es ist einfach schön dort. Ich mag es.
Die Glocke läutete. Beide zuckten zusammen.
Was hast du jetzt? Fragte Elian.
Naturwissenschaften, antwortete sie. Ich muss zur Musik.
Leider. Er zögerte, dann griff er in seinen Rucksack, zog einen kleinen Notizzettel und einen abgenutzten Bleistift hervor. Hastig kritzelte er seine Telefonnummer auf.
Hier,
sagte er und hielt ihr den Zettel hin.
Wenn du mal reden willst oder so.
Sie nahm den Zettel, als wäre er aus Glas, schaute ihn lange an, dann sagte sie leise,
»Danke.«
Elian lächelte. »Vielleicht sieht man sich ja. Unter der Treppe.« Sie erwiderte das Lächeln nicht. Doch in ihren Augen blitzte für den Bruchteil eines Moments etwas auf, ein Hauch von Licht. Oder war es ein Echo? Er wusste es nicht, noch nicht. Es war später Nachmittag, als das Telefon bei den Marlows klingelte. Elian saß in seinem Zimmer, ein Bleistift zwischen den Fingern, das Notizbuch vor sich aufgeschlagen. Auf den Seiten tummelten sich Fragmente eines Fantasy-Romans, den er seit Monaten zu schreiben versuchte. Ein endloses Gerüst aus halben Ideen und abgebrochenen Sätzen. Doch heute war es still in seinem Kopf. Alles, was blieb, war das Bild von Seraphine unter der Treppe, ihre Stimme, leise und brüchig, wie von weit her. Er sprang auf, als das Telefon erneut klingelte und nahm den Hörer ab.
»Hallo?«
Einen Moment lang kam keine Antwort. Nur ein sanftes, elektrisches Knistern in der Leitung. Dann »Elian?« Er erkannte die Stimme sofort.
»Seraphine?«
»Ja. Ich hoffe, es ist okay, dass ich anrufe.«
»Natürlich«, sagte er schnell. »Ich bin froh, dass du's getan hast.« Wieder Stille. Ein zögerndes Atmen.
»Ich wollte dich fragen, ob du heute Abend Zeit hast«, begann sie.
»Zeit wofür?«
»Für einen Spaziergang. Im Wald.«
Elian hielt den Atem an. Seine Finger verkrampften sich um das Telefonkabel.
»Den Wald hinter der Schule?«, fragte er.
»Ja«, flüsterte sie. »Ich gehe dort oft. Es ist ruhig. Und ich würde ihn dir gern zeigen.« Ein kalter Schauer rann ihm den Rücken hinab. Und doch spürte er keine Angst, nur Neugier. Eine düstere, ziehende Neugier, wie das Flackern einer alten Straßenlaterne in einer nebligen Nacht.
»Klar«, sagte er.
»Wann?«
»Jetzt.«
Er blickte zur Uhr. Es war kurz nach 6. Die Sonne hing tief am Horizont, goldene Strahlen warfen lange Schatten über die Dächer der Häuser.
»Ich bin in 10 Minuten da«, sagte er und legte auf.
Der Wald hinter Everpine High war alt. Die Bäume standen dicht beieinander, hoch und reglos, als hätten sie sich über Jahrzehnte hinweg zusammengeschlossen, um etwas zu verbergen. Kein Weg führte hinein, nur ein schmaler Trampelpfad, den kaum jemand benutzte. Elian kannte ihn nur vom Sehen, aber heute betrat er ihn mit klopfendem Herzen und flackernder Taschenlampe in der Jackentasche. Seraphine wartete bereits. Sie stand etwa 1 Meter innerhalb der Baumgrenze, halb verborgen im Zwielicht. Ihre Haut wirkte noch bleicher als sonst, ihre Silhouette verschmolz beinahe mit dem Stamm hinter ihr. Sie beugte sich über den Waldboden, als würde sie etwas betrachten.
»Seraphine«, rief Elian,
»was machst du da?«
Sie drehte sich langsam um. Ihre Hände waren erdig.
»Ich habe auf dich gewartet.«
Er trat näher. Die Dunkelheit schluckte jedes Geräusch. Die Vögel schwiegen. Kein Windhauch regte sich in den Zweigen.
»Was wolltest du mir zeigen?«
Seraphine lächelte kaum merklich.
»Mein Zuhause.«
»Dein Zuhause?« Elian runzelte die Stirn.
Ich dachte, du wohnst irgendwo außerhalb der Stadt.
Nein, sagte sie, nicht wie du.
Dann drehte sie sich um und ging tiefer in den Wald.
Alien zögerte, doch schließlich folgte er ihr. Die Dämmerung legte sich wie ein Schleier über die Welt, als sie zwischen den Bäumen hindurchgingen. Seraphine sprach nicht, aber sie wirkte ruhig, fokussiert. Schließlich blieben sie vor einem gewaltigen Baum stehen, breiter als jeder andere in der Nähe. Die Rinde war schwarz und glänzend, als wäre sie verbrannt worden, doch lebendig. Aus ihrer Oberfläche krochen feine grüne Linien wie pulsierende Adern.
»Das ist sie«, sagte Seraphine. »Mama Tree.«
Alien trat näher. Der Baum war seltsam, zu glatt, zu symmetrisch. Er hatte etwas Menschliches und zugleich etwas Abstoßendes. Eine Präsenz, die unter der Rinde zu lauern schien.
»Wie meinst du das?«
»Mama?«
»Sie hat mich gerettet«, flüsterte Seraphine. »Vor langer Zeit. Ich war am Ende. Und sie hat mich aufgenommen.«
Alien sah sie an. Ihre Augen glänzten im fahlen Licht. Nicht von Tränen, sondern von etwas Tieferem. Etwas, das sich nicht in Worte fassen ließ.
»Wie? Rettet dich ein Baum?«
Seraphine hob die Hand, legte sie auf die Rinde. In dem Moment begann der Stamm grünlich zu leuchten. Nicht grell, sondern schwach. Wie das Glimmen von phosphoreszierendem Moos. Die Lichtadern pulsierten unter ihrer Handfläche.
»Sie gibt mir Energie«, sagte Seraphine leise, »aber es hat seinen Preis.«
Alien starrte auf das Leuchten. Es war schön, ja, aber auch falsch, kalt und fremdartig. Eine Stimme in seinem Inneren flüsterte ihm zu, »Berühr es nicht.«
»Was für einen Preis?«
Seraphine zog langsam ihre Hand zurück. Die Rinde hörte auf zu leuchten.
»Sie nimmt, was sie gibt.
Ein Teil von mir wird jedes Mal weniger.«
»Du meinst, sie frisst dich?«
»Nicht mit Zähnen«, antwortete sie.
»Mit Verbindungen. Ich werde Teil von ihr. Langsam.«
Alien wich einen Schritt zurück. Der Baum schien ihn zu beobachten. Nicht mit Augen, sondern mit einem Bewusstsein, das älter war als Worte.
»Warum bleibst du dann bei ihr? Warum gehst du nicht weg?«
»Weil ich es nicht kann«, sagte Seraphine. »Ohne sie würde ich zerfallen.« Der Wind regte sich, als hätte etwas Unaussprechliches ihre Worte bestätigt.
»Komm mit mir«, sagte Alien plötzlich. »Komm mit zu mir nach Hause, für eine Nacht, nur um Abstand zu bekommen.«
Seraphine blickte lange auf Mama Tree. Dann nickte sie.
»Eine Nacht«, flüsterte sie.
Alien spürte nicht, wie ihm das Herz schlug. Er wusste nur, dass etwas begonnen hatte. Etwas, das sich nicht mehr umkehren ließ.
Der Rückweg aus dem Wald war mühsam. Der letzte Rest Sonnenlicht war längst untergegangen und die Dunkelheit zwischen den Bäumen war nun vollkommen. Alien hatte seine Taschenlampe gezückt, doch ihr Licht schien in der Schwärze zu versickern. Seraphine ging still hinter ihm her. Ihre Schritte waren kaum hörbar, als würde sie mit dem Boden selbst verwachsen sein. Als sie endlich den Waldrand erreichten, schien die Luft leichter zu werden. Doch Alien hatte das Gefühl, dass irgendetwas an ihnen haftete. Etwas Unsichtbares. Ein Blick. Eine Präsenz. Das Licht der Straßenlaternen am Rande des Schulhofs wirkte grell und unnatürlich nach der gespenstischen Dämmerung des Waldes. Alien führte Seraphine schweigend durch die Nebenstraßen der Vorstadt bis zu dem kleinen Reihenhaus, das er mit seiner Mutter bewohnte. Das Haus war alt, mit verblassten Fensterrahmen und einer rostenden Gartenpforte. Innen war es chaotisch. Bücherstapel auf dem Couchtisch, leere Teetassen in der Spüle, zerknitterte Decken auf dem Sofa. Mara Marlowe war selten zu Hause. Ihre Arbeit in der Spätklinik hielt sie oft tagelang auf Trab. Der Junge hatte das Alleinsein akzeptiert und nie in Frage gestellt.
»Willkommen in meinem Reich«,
sagte Elian zögerlich, während er die Tür aufschloss. Seraphine trat über die Schwelle, blieb aber abrupt stehen. Ihre Augen huschten durch den Flur über das alte Bücherregal, den abgetretenen Teppich, die vergilbten Fotos an der Wand. Dann flüsterte sie, »Es ist noch da.« Elian drehte sich zu ihr um. »Was meinst du?« Sie schüttelte den Kopf. »Nichts.« Ihr Blick wanderte weiter. Für einen Moment schien ihr ganzer Körper zu erstarren, als wäre sie in einem Raum aus Erinnerung gefangen. Schließlich ging sie langsam weiter, als ob jeder Schritt geprüft werden müsste. »Du kannst im Wohnzimmer schlafen. Ich hol dir eine Decke«, sagte Elian. Er versuchte, den Knoten in seiner Kehle zu ignorieren. Ihre Reaktion war seltsam, zu intensiv. Als hätte sie das Haus schon einmal betreten. Aber das war doch unmöglich. »Ich war noch nie hier«, sagte sie plötzlich, ohne dass er gefragt hatte. Elian blieb stehen. »Hab ich auch nicht gesagt.« Sie sah ihn nicht an. Stattdessen setzte sie sich auf das Sofa, den Blick auf den ausgeschalteten Fernseher gerichtet. Elian ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank, nur um festzustellen, dass die meisten Lebensmittel nicht mehr genießbar waren. In einer Schublade fand er eine halbvolle Packung Karotten, trocken, aber noch in Ordnung. Er brachte sie ins Wohnzimmer und hielt sie Seraphine hin. Sie nahm eine, kaute langsam und bedächtig. »Danke.« »Magst du Filme?«, fragte er nach einer Weile. »Ich weiß nicht.« »Hast du schon mal Der Herr der Ringe gesehen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nie die Gelegenheit gehabt.« Elian war schockiert. »Das ändern wir sofort.« Er zog eine verkratzte DVD aus dem Regal, die zwei Türme, legte sie ein und ließ sich neben sie auf das Sofa fallen. Während der Film begann, blickte Seraphine auf die Szene mit den uralten Bäumen, den Ents, die durch den Fangornwald schreiten. Ihr Gesicht veränderte sich. Erst war es bloße Neugier, dann Furcht. Ihre Finger umklammerten die Kante der Sofadecke, ihre Pupillen weiteten sich. »Was ist?«, flüsterte Elian. Sie schüttelte den Kopf. »Sie erinnern mich an etwas.« »An Mama Tree?« Sie schwieg. Die Minuten vergingen. Elian war hin und her gerissen zwischen der Faszination für den Film und dem verstörenden Verhalten seiner neuen Freundin. Er beobachtete sie im Augenwinkel. Ihre Haut schien grauer geworden zu sein. Ihr Atem wurde flacher. Als der Film zur Hälfte vorbei war, lehnte sie sich mit dem Kopf gegen seine Schulter. Ihre Augen waren geschlossen. Elian fühlte eine plötzliche Kälte, die von ihrer Haut ausging, als würde sie nicht schlafen, sondern verfallen. »Seraphine?«, flüsterte er. Keine Antwort. Er legte seine Hand auf ihre Schulter. Ihre Haut fühlte sich seltsam an. Trocken, fast papierartig. Elian zog erschrocken die Hand zurück. Als er sich vorbeugte, um in ihr Gesicht zu sehen, stellte er fest, ihr Körper war eingefallen. Ihre Wangenknochen traten hervor, ihre Lippen waren grau. Es war, als würde sie binnen Minuten verwelken. »Seraphine«, rief er. Ihre Lippen bewegten sich kaum hörbar. Ein Flüstern, ein Name. »Mama«. Er sprang auf. Panik hämmerte in seiner Brust. Sie lag zusammengesunken auf der Couch, ein schrumpfender Schatten dessen, was sie war. Ihre Augenlider flatterten, doch sie öffneten sich nicht ganz. Ihr ganzer Körper wirkte ausgetrocknet, wie eine Pflanze ohne Wurzeln. Elian stürzte zum Telefon und wählte den Notruf. Er rang um Worte, während er erklärte, was geschehen war, dass seine Freundin zusammengebrochen sei, dass sie kaum noch atmete, dass ihre Haut sich veränderte. Als der Krankenwagen kam, lag Seraphine regungslos auf dem Sofa. Die Sanitäter warfen sich verständnislose Blicke zu, als sie sie auf die Trage hoben. Elian beantwortete ihre Fragen so gut er konnte. Nein, Sie habe keine Medikamente genommen. Nein, sie habe nichts gegessen außer ein paar Karotten. Nein, sie habe sich nicht verletzt. Als sie nach Mama Tree fragten, wusste er nicht, was er sagen sollte. Also sagte er, »Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das ist.« In seinem Inneren aber wusste er, dass diese Nacht nicht einfach eine Krankheit war, dass Seraphin nicht einfach krank war, sondern dass irgendetwas aus dem Wald nun mit in sein Haus gekommen war. Etwas, das niemals hätte folgen dürfen. Der Krankenwagen war längst verschwunden. Das Blaulicht hatte sich in der Dunkelheit verloren, aber das Grauen blieb. Elian stand wie versteinert in der Tür seines Wohnzimmers, starrte auf die Couch, auf der Seraphin wenige Minuten zuvor noch gelegen hatte. Ein Schatten ihrer selbst, eingefallen, ausgetrocknet, beinahe leblos. Die Kissen, auf denen sie gelegen hatte, wirkten feucht und blass, als hätte sich ihre Essenz in das Gewebe geätzt. Sein Herz raste. Doch kein Schrei kam über seine Lippen, nur die Stille des Hauses, dumpf und bedrückend, lag wie ein Gewicht auf seiner Brust. Er ließ sich langsam auf das Sofa sinken. Die Stelle, an der Seraphin gesessen hatte, war deutlich kühler als der Rest. Elian legte die Hand auf das Polster. Der Stoff fühlte sich leblos an, wie ein Stück Erde im Winter, leblos und tot. Und dennoch, da war etwas. Ein Zittern unter der Oberfläche. Als würde sich etwas tief im Gewebe bewegen. Oder erinnerte er sich nur an das Pulsieren des Baums? »Mama«, das Wort hallte in seinem Kopf wieder. Seraphins Flüstern. Der Name, den sie im Halbschlaf gemurmelt hatte. Er zwang sich aufzustehen, ging ins Badezimmer und wusch sich das Gesicht. Das kalte Wasser half nur wenig. Sein Blick fiel in den Spiegel. Und zum ersten Mal seit langem erkannte er sich selbst kaum wieder. Blasse Haut, tiefe Schatten unter den Augen, ein Ausdruck zwischen Angst und Verwirrung. Was bei allem war mit Seraphin geschehen? Die Stunden vergingen langsam. Mara Marlowe war wie üblich nicht zu Hause. Sie hatte eine Nachtschicht übernommen, von der sie erst in 2 Tagen zurückerwartet wurde. Elian war also allein. Völlig allein. Er hatte der Polizei erzählt, Seraphin sei einfach bei ihm zusammengebrochen, dass sie sich merkwürdig verhalten habe, dass sie kaum gegessen habe. Die Beamten hatten sich Notizen gemacht, höflich genickt, doch ihre Blicke sprachen Bände. Sie glaubten ihm nicht. Nicht wirklich. Wer hätte es auch gekonnt? Elian stand später in der Küche, das Telefon noch immer neben sich, als er beschloss, dass er Antworten brauchte. Er konnte nicht einfach hier sitzen und warten, bis Seraphin starb oder verschwand. Denn tief in sich spürte er, das Krankenhaus würde ihr nicht helfen können. Nicht, wenn die Wurzeln ihres Zustands nicht in dieser Welt lagen. Er holte das alte Familienlaptop aus dem Schrank und klappte es auf. Das Betriebssystem war langsam, veraltet, aber es reichte. Er gab ihren Namen ein. Seraphin Calder. Nichts. Kein Profil, keine Schulakten, nicht einmal ein Eintrag in der Stadtverwaltung. Er versuchte es mit Kombinationen. Vermisst, verschwinden, Everpine. Und dann fand er es. Ein Zeitungsausschnitt aus einer Lokalzeitung, fast 10 Jahre alt. Die Überschrift lautete: 9-jährige Seraphin Calder verschollen, vermutetes Entführungsopfer. Darunter ein verblasstes Foto. Ein Mädchen mit roten Haaren, einem schüchternen Lächeln, kaum älter als ein Kind. Elian spürte, wie ihm der Magen flau wurde. Die Seraphin auf dem Bild war jünger, lebendiger, aber es war sie. Ohne Zweifel. Er las weiter. Seraphin war zuletzt gesehen worden, als sie nach der Schule auf einem abgelegenen Waldweg verschwunden war. Die Polizei vermutete eine Entführung. Es gab keine Spuren, keine Zeugen. Kein Körper wurde je gefunden. Elian runzelte die Stirn. Wenn sie vor 10 Jahren 9 Jahre alt war, müsste sie heute 19 sein. Das passte. Und doch. Das bedeutete, sie war all die Jahre verschwunden gewesen. Wo war sie gewesen? Wie hatte sie überlebt? Wer war sie heute? Noch während er suchte, stieß er auf einen weiteren Artikel. Dieser stammte von einigen Monaten nach dem Verschwinden. Mann tot im Waldhaus gefunden. Hinweise auf Folter und Missbrauch. Der Bericht beschrieb einen Mord. Der Tote war ein Mann mittleren Alters, gefunden in einem Haus am Waldrand, nur wenige hundert Meter von dort entfernt, wo Elian heute wohnte. Die Polizei hatte bei der Durchsuchung des Hauses Werkzeuge entdeckt. Fesseln, Metallhaken, rostige Nadeln. Alles deutete auf monatelange Gefangenschaft eines Opfers hin. Ein Detail ließ Elian das Blut in den Adern gefrieren. Die Adresse. Es war dieselbe wie seine. Dasselbe Haus. Elian sprang auf. Er rannte ins Wohnzimmer, sah sich um, als könnte er plötzlich Beweise entdecken. In diesem Wohnzimmer, in dem Seraphine kollabiert war, hatte sich ein Verbrechen abgespielt. Hier, an genau diesem Ort, hatte ein Mann gefoltert und war selbst ermordet worden. War es Seraphine gewesen? Hatte sie ihn getötet? Oder hatte etwas anderes das getan? Er setzte sich langsam wieder. Die Kälte, die er gespürt hatte, machte plötzlich Sinn. Die Schatten, die Düsternis. Nicht nur Erinnerungen lebten in diesem Haus, sondern etwas viel Älteres. Vielleicht war es genau das, was Seraphine gespürt hatte, als sie das erste Mal eingetreten war. Es ist noch da. Elian zitterte. Und zum ersten Mal fragte er sich, war sein Haus jemals wirklich leer gewesen? Es war 2 Uhr morgens, als das Telefon erneut klingelte. Elian schrak auf. Er hatte im Sitzen geschlafen, noch immer auf dem Sofa. Die Stimme am anderen Ende war brüchig. Elian. Seraphine? Ich bin noch da, flüsterte sie. Aber nicht mehr lange. Wo bist du? Im Krankenhaus, aber ich kann nicht bleiben. Warte. Was meinst du? Was ist mit dir? Mama ruft mich, ich spüre es, ich muss zurück. Nein! Warte, du kannst nicht zurück in den Wald. Du stirbst, wenn du zu ihr gehst. Ich sterbe, wenn ich es nicht tue, antwortete sie ruhig. Dann legte sie auf. Elian starrte auf das Telefon in seiner Hand, das langsam verstummte. Die Leitung war tot. Und draußen, irgendwo hinter den Häusern, wartete der Wald. Der Morgen dämmerte bleigrau über Everpine, als Elian mit müden Augen aus dem Fenster starrte. Die Straßen waren still. Ein trüber Nebel zog zwischen den Häuserzeilen hindurch, als hätte sich die Nacht noch nicht ganz verabschiedet. Er hatte kein Auge zugetan. Seraphines Stimme hallte ihm immer wieder im Kopf wider. »Ich sterbe, wenn ich es nicht tue.« Seit ihrem Anruf hatte Elian das Gefühl, dass die Grenzen der Realität zu bröckeln begannen. Es war nicht mehr nur Angst. Es war das Bewusstsein, dass etwas Unfassbares hinter allem lauerte. Etwas, das die Oberfläche der Wirklichkeit durchbrach wie Wurzeln, die durch Beton rissen. Er saß wieder vor dem alten Laptop und starrte auf das Bild des Mannes, der in seinem Haus ermordet worden war. Die Zeitung hatte seinen Namen nicht genannt. Es war nur die Rede von einem Einzeltäter, der als sadistischer Entführer galt. Die Polizei hatte das Haus durchkämmt, Hinweise auf Folter gefunden, aber keine Spuren eines Opfers. Die Leiche des Mannes war mit zahlreichen Stichwunden gefunden worden und einer riesigen, blutverschmierten Klinge, die tief in seinem Brustkorb steckte. Elian konnte kaum atmen. Der Gedanke, dass Seraphine es gewesen war, ließ ihn nicht los. Vielleicht in Notwehr, vielleicht im Wahn, aber was, wenn es gar nicht sie gewesen war? Was, wenn etwas durch sie hindurchgewirkt hatte? Er schloss den Laptop und stand auf. Etwas trieb ihn an. Ein Instinkt, der tiefer ging als Logik oder Neugier. Es war das Gefühl, dass in diesem Haus mehr verborgen lag, als man sehen konnte. Seraphines Worte, ihre Reaktion, ihr Murmeln. Nichts hat sich verändert. Er ging in den Flur, dann in das Wohnzimmer, das inzwischen kälter wirkte als der Rest des Hauses. Der Teppich unter seinen Füßen war abgenutzt. Der Boden knarzte bei jedem Schritt.
Elian trat zur Wand gegenüber der Couch und sah sich um, dann zur Bodenleiste. Ein schmaler Spalt zog sich an der Ecke entlang, dort, wo die Dielen leicht verzogen waren. Er kniete sich hin und fuhr mit den Fingern über das Holz. Es fühlte sich rau an. Und dann ein Hohlraum, direkt unter der obersten Diele. Elian holte ein Messer aus der Küche und begann vorsichtig, eine der Bretter zu lösen. Es ging mühsam. Nach mehreren Minuten knackte es und das Brett gab nach. Ein Schwall modriger Luft strömte ihm entgegen, feucht, alt und durchdrungen von einem metallischen Geruch. Er zog die Diele ganz heraus und hielt inne. Darunter lag ein schmaler Hohlraum, ausgekleidet mit altem Stoff. Es sah aus wie ein primitives Versteck. In der Dunkelheit glänzte etwas. Elian beugte sich näher hinunter und zog ein altes Stoffbündel hervor. Die Fasern zerfielen beinahe unter seinen Fingern. Darin lagen ein rostiger Metallring mit einem zerbrochenen Ledergurt, eine angekohlte Holzfigur, grotesk geschnitzt mit einem verzerrten Gesicht, und ein kleiner Anhänger aus schwarzem Stein, in dessen Oberfläche ein Symbol eingeritzt war, eine Spirale, die sich um ein geöffnetes Auge wand. Elian starrte auf den Anhänger. Er war eiskalt. Und plötzlich durchfuhr ihn eine Erinnerung, oder eher ein Gefühl. Nicht von ihm, nicht von dieser Zeit. Eine Art Echo. Stimmen, Wimmern, das metallische Rasseln von Ketten. Er schrie auf und ließ den Anhänger fallen. Er landete auf dem Dielenboden und bewegte sich, ohne Fremdeinwirkung, als würde er sich selbst ausrichten wollen. Elian taumelte zurück. Sein Magen verkrampfte sich, der Raum wirkte kleiner, dichter. Die Luft wurde schwer, und dann hörte er sie wieder. Eine Stimme. Nicht laut, nicht klar. Doch sie war da. »Du bist zu spät.« Er rannte aus dem Wohnzimmer, stürzte ins Bad, übergab sich ins Waschbecken. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Seine Hände zitterten. Es war real. Etwas war in diesem Haus. Und es hatte nicht vor, zu verschwinden. Am Nachmittag suchte Elian erneut nach Informationen. Dieses Mal nicht über Seraphine, sondern über das Symbol auf dem Anhänger. Die Spirale mit dem Auge. Er fand es in einem alten Forum über okkulte Zeichen. Der Beitrag war alt, kaum lesbar. Doch der Inhalt ließ ihn erstarren. Das Zeichen der Wächterwurzel. Ein uraltes Symbol, das mit dem Konzept der verzehrenden Mutter in Verbindung steht. Ein lebendiger Baum, der gibt, aber auch nimmt. In alten Texten wird er als Brücke zwischen Welten beschrieben. Wer sich mit ihm verbindet, verliert sich selbst. Die Worte bohrten sich in sein Gehirn. Verliert sich selbst. Er erinnerte sich an Seraphines leise Erklärung im Wald. Ich werde ein Teil von ihr. Langsam. Elian wusste nun, dass Mama Tree nicht nur irgendein Baum war. Sie war ein Wesen, eine Macht. Vielleicht nicht böse im klassischen Sinne, aber uralt, fremd, hungrig. Und Seraphine war an sie gebunden. Vielleicht durch das Trauma, vielleicht durch ein Ritual, vielleicht durch reinen Zufall. Aber diese Verbindung kostete sie alles. Elian warf einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne stand tief. Der Himmel war mit dunklen Wolken überzogen, als bereite sich etwas vor. Und tief im Wald, so glaubte er zu wissen, bewegte sich etwas. Er griff nach seiner Jacke. Wenn Seraphine zurück in den Wald ging, dann würde er ihr folgen. Nicht, um sie aufzuhalten, sondern um zu verstehen. Der Wind hatte aufgefrischt, als Elian sein Fahrrad aus dem Schuppen holte. Es war kurz nach sechs und der Himmel wirkte, als würde er sich jeden Moment öffnen. Doch kein Tropfen fiel. Die Wolken hingen tief, drückten gegen die Baumwipfel, wie schwere Decken, als wollten sie verhindern, dass Licht oder Luft jemals wieder den Boden erreichten. Der Wald war nicht weit. Nur ein schmaler Pfad hinter dem Schulgelände führte dorthin. Und doch war es der längste Weg, den Elian je genommen hatte. Jeder Tritt in die Pedale war eine Bewegung in die Dunkelheit, ein Schritt weiter weg von allem, was sicher und bekannt war. Der Nebel hing zwischen den Bäumen wie ein Vorhang. Der Eingang zum Wald wirkte nicht wie ein Ort, sondern wie ein Zustand. Er ließ das Fahrrad am Rand stehen und schob sich zwischen die ersten Bäume. Alles war still. Zu still. Nicht einmal das Zirpen von Grillen oder das Rauschen der Blätter war zu hören, nur das leise Knirschen seiner Schritte auf dem feuchten Boden. Seraphine war hier. Er spürte es. Und der Wald beobachtete ihn. Nach wenigen Minuten, in denen er sich tiefer in das Unterholz vorarbeitete, sah er sie. Ihre Silhouette war kaum mehr als ein Schatten, ein heller Fleck inmitten der Dunkelheit. Sie stand mit dem Rücken zu ihm, die Arme eng um ihren Körper geschlungen. Vor ihr erhob sich der riesige Baum, Mama Tree. Noch größer, noch fremder als beim ersten Mal. Die Rinde wirkte aufgerissen, als hätte sich etwas unter ihr bewegt. Feine Lichtadern pulsierten schwach unter der Oberfläche. Seraphine, sagte Elian leise. Sie zuckte zusammen, drehte sich aber nicht um. Du solltest nicht hier sein. Ich musste kommen, flüsterte er. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht nach ihr suchen. Sie lässt sich nicht betrügen. Nicht zweimal. Elian trat vorsichtig näher. Du bist nicht allein. Ich bin da. Wir finden einen anderen Weg. Jetzt drehte sie sich zu ihm. Und in ihrem Gesicht lag eine Traurigkeit, wie er sie noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Ihre Augen waren blutunterlaufen, die Haut an ihren Wangen papierdünn. Ihre Hände waren fleckig, mit dunklen Linien durchzogen, die sich wie Wurzeln unter der Haut entlangzogen. »Ich bin nicht mehr zu retten«, sagte sie. »Und das weißt du.« »Nein«, erwiderte Elian mit zitternder Stimme. »Ich habe Nachforschungen angestellt. Ich weiß, was sie ist. Diese Mama Tree, sie ist alt und gefährlich, aber du bist nicht Teil von ihr. Du kannst dich lösen, wenn du es willst.« »Du verstehst es nicht«, sagte Seraphine bitter. »Ich wurde nicht einfach gerettet von ihr. Ich wurde gebunden. Sie hat mich genommen, als ich nichts mehr war, als ich blutend und gebrochen im Wald lag. Ihre Wurzeln waren das Erste, was mich berührt hat, nachdem ich entkommen war.« Sie trat näher an den Stamm des Baumes, streichelte die Rinde, als wäre es die Wange eines geliebten Menschen. »Ich habe ihn getötet, weißt du? Den Mann, der mich geholt hatte. Ich war kaum noch bei Bewusstsein, aber ich habe das Messer gefunden. Und ich habe es getan, wieder und wieder. Ich habe geschrien dabei und dann bin ich gelaufen, bin gestürzt, habe geblutet. Ich hätte sterben sollen.« Ihre Stimme brach. »Aber sie hat mich gerufen und ich bin zu ihr gekrochen.« Elian war nun nur noch wenige Schritte von ihr entfernt. »Dann ist das nicht deine Schuld. Du hast dich nur verteidigt. Jeder hätte es getan.« »Nein«, hauchte sie, »was ich bin, ist nicht mehr menschlich.« Sie hob ihre Hand. Ihre Finger waren nicht mehr ganz wie früher, die Nägel schwarz, die Haut fast durchscheinend. Elian erkannte darunter Bewegungen, als würde sich etwas im Inneren winden. »Sie hat mich verändert. 10 Jahre lang hat sie mir Energie gegeben und ich habe ihr meine Seele gegeben. In kleinen Stücken.« »Du bist immer noch du«, sagte Elian leise. »Du erinnerst dich. Du weißt, wer du bist. Das bedeutet, sie hat dich nicht ganz genommen.« Seraphine lachte trocken. »Noch nicht.« Dann zeigte sie auf einen umgestürzten Baum in der Nähe. »Setz dich. Ich erzähle dir den Rest. Dann kannst du gehen.« Elian gehorchte. Er zitterte, aber er wollte die Wahrheit hören. »Nach dem Mord an ihm habe ich mich erinnert. An alles, an den Keller, an die Schreie, an die Hitze und das Licht, das durch die Ritzen kam. Ich habe sie in Träumen gesehen, die Bäume, den Glanz unter der Erde. Und als ich wirklich dort war, hat sie mich aufgenommen, als wäre ich Teil von ihr.« »Warum hast du nie versucht, zurückzukommen?«,
fragte Alien. »Weil ich niemand mehr war, zu dem man hätte zurückkehren können.« Ein langes Schweigen folgte. Dann sagte Seraphine mit beinahe zerbrechlicher Stimme, »Ich war vergessen. Wie ein Schatten zwischen zwei Tagen. Meine Eltern zogen weg. Die Stadt sprach nicht mehr über mich. Nur die Bäume wussten noch, dass ich da war.« Alien sah zu ihr. »Aber ich erinnere mich. Und ich bin hier.« Sie wandte sich zu ihm. Ihre Augen waren feucht. »Das ist es, was es so schwer macht. Es so.« Dann trat sie erneut an Mama Tree heran und legte beide Hände auf den Stamm. Das Leuchten begann erneut, intensiver als je zuvor. Die Linien unter ihrer Haut pulsierten im selben Rhythmus. Ihre Beine zitterten, aber sie blieb stehen. »Sie nimmt mich jetzt ganz. Ich kann nicht mehr widerstehen. Dann lass mich helfen«, rief Elian. »Irgendwie.« »Nein«, sagte sie ruhig, »du darfst sie nie berühren. Wenn du es tust, nimmt sie auch dich.« Dann, fast flüsternd, »bitte, erinnere dich an mich, wenn alles vorbei ist.« Alien wollte schreien, wollte sie wegziehen, doch er konnte sich nicht bewegen. Etwas im Boden hielt ihn fest, etwas Altes, etwas, das nicht wollte, dass er näher kam, und so sah er zu, wie das Licht stärker wurde, wie Seraphine leuchtete und wie sie langsam in sich zusammensank, als würde sie sich mit dem Baum vermischen. Ihre Haare verloren ihre Farbe, ihre Haut zerfiel in Schichten, und zuletzt blieben nur noch feine, lebendige Fasern, die sich in die Rinde des Baumes zogen. Dann war sie fort, und der Wald war wieder still. Der Wald hinter Everpine war nie wieder derselbe, zumindest nicht für Alien, und vielleicht war es auch nie nur ein Wald gewesen. Er stand noch immer da, wie erstarrt, unfähig, sich zu bewegen. Mama Tree war wieder dunkel geworden, das pulsierende Leuchten unter ihrer Rinde war erloschen, als hätte es sich zurückgezogen in die Tiefe, dorthin, wo kein Licht mehr hinkam. Keine Spur von Seraphine blieb sichtbar, keine Haare, keine Haut, kein letzter Laut, nur der Stamm, glatt wie vorher, und das Gefühl, dass die Luft an diesem Ort etwas behalten hatte, das nicht mehr zurückgegeben würde. Er starrte auf die Stelle, an der sie gestanden hatte. Sein Körper wollte sich bewegen, rennen, schreien, doch sein Geist war gefangen in einem dichten Nebel aus Ohnmacht und Verzweiflung. Dann hörte er es, ein leises Atmen, nicht das eigene, nicht menschlich. Es war ein tiefes, rhythmisches Rauschen, als würde der Baum selbst atmen, als würde er ruhen, satt, aber wachsam. Und es kam aus dem Stamm, aus den Wurzeln, aus der Erde. Elian wich zurück. Ein Schritt, zwei Schritte. Doch das Atmen blieb gleichmäßig. Der Baum war zufrieden. Er hatte genommen, was er wollte. Elian wusste nicht, wie lange er dort stand. Minuten, vielleicht Stunden. Erst als der Himmel sich verfärbte und ein fahles Grau den Horizont durchbrach, setzte er sich in Bewegung. Er fand sein Fahrrad am Rand des Waldes wieder, doch selbst als er es berührte, fühlte es sich fremd an. Als gehörte es in eine Welt, die nicht mehr ganz die seine war. Die nächsten Tage vergingen wie durch dickes Glas. Er ging zur Schule, saß im Unterricht, nickte, wenn man ihn ansprach. Niemand fragte nach Seraphine. Niemand schien sich zu erinnern, Anna, dass sie überhaupt da gewesen war. Kein Platz blieb leer, kein Lehrer erwähnte sie, als hätte sie nie existiert. Nur Alien wusste es besser. Abends saß er oft am Fenster, starrte in den Garten, in die Bäume, die sich im Wind bewegten. Immer wieder glaubte er, etwas zu sehen, einen roten Schimmer zwischen den Ästen oder ein blasses Gesicht, das zwischen den Zweigen hervorlugte. Aber wenn er genauer hinsah, war da nichts. Nur Schatten. Er hatte mit niemandem über das Geschehene gesprochen. Nicht mit seiner Mutter, nicht mit der Polizei, nicht mit den Ärzten. Was hätte er sagen sollen? Dass ein uralter Baum im Wald sich ein Mädchen genommen hatte? Dass ihre Seele jetzt irgendwo tief in der Rinde eingeschlossen war? Nein, sie hätten ihn für verrückt erklärt. Vielleicht war er das auch. Aber dann geschah etwas. Am vierten Tag nach ihrem Verschwinden erhielt er einen Anruf. Es war das Krankenhaus. Eine automatische Bandansage informierte ihn, dass ein Entlassungsformular für Seraphine Calder auf ihn wartete. Er erstarrte. Alien fuhr mit dem Bus zum Krankenhaus. Sein Herz pochte wie ein Uhrwerk im Fieber. Am Empfang sagte man ihm, dass Seraphine offiziell nie aufgenommen worden sei. Kein Eintrag, keine Patientenakte. Als hätte es nie einen Notruf gegeben. Doch auf seinem Telefon war die Gesprächsaufzeichnung noch da. Ich sterbe, wenn ich es nicht tue. Er wusste, was das bedeutete. Mama Tree hatte nicht nur Seraphine genommen, sie hatte die Erinnerung an sie verschluckt, Stück für Stück. Sie löschte Spuren, wie Tau in der Sonne. Sie absorbierte mehr als Körper, sie fraß Geschichte. Und Elian war der Letzte, der sich erinnerte. In einer regnerischen Nacht kehrte er zurück in den Wald. Er ging zu Fuß, kein Licht, keine Taschenlampe, nur das flackernde Leuchten des Sturms über ihm. Der Wald war anders, offenbarer, als würde er ihn nun erkennen, ihn einlassen. Nicht wie einen Eindringling, sondern wie einen Teil von sich selbst. Er fand Mama Tree sofort. Der Baum leuchtete wieder, nicht stark. Nur an der Basis, dort, wo die Wurzeln in die Erde krochen. Das Licht pulsierte wie der Herzschlag eines schlafenden Tieres. Und dann sah er sie. Keine ganze Gestalt, nur Fragmente. Ein Umriss in der Rinde. Ein leicht erhobenes Gesicht. Augen, geschlossen. Lippen, leicht geöffnet. Die Konturen von Seraphine, eingeflochten in das Holz. Ein lebendiges Mahnmal. Elian trat näher. »Ich bin noch da«, flüsterte eine Stimme. »Nicht laut, nicht direkt, sondern in ihm.« »Ich habe dich nicht vergessen«, sagte er leise. Ein Rauschen ging durch die Blätter, obwohl kein Wind wehte. »Du darfst mich nicht suchen«, hauchte es in seinem Inneren, »sonst wirst du wie ich.« »Dann sei wenigstens nicht allein«, antwortete er. Und in diesem Moment berührte er den Stamm. Ein Blitz zuckte über den Himmel. Ein Kribbeln durchfuhr seinen Körper. Nicht Schmerz, sondern Erkenntnis. Bilder flackerten vor seinen Augen. Erinnerungen, die nicht seine waren. Der Keller, die Flucht, die Kälte der Wurzeln. Und dann Frieden. Alien riss die Hand zurück, taumelte rückwärts. Er fiel, schlug hart auf, kroch zurück. Mama Tree war wieder dunkel. Doch etwas in ihm hatte sich verändert. Ein Teil von ihr war nun in ihm. Und er wusste, dies war kein Ort, an dem Menschen leben konnten. Aber es war auch kein Ort des Todes. Es war ein Ort des Übergangs, des Opfers. Seraphine war das erste Mädchen, das er je geliebt hatte. Und nun war sie ein Teil des Waldes. Alien träumte nicht mehr. Seit jener Nacht, in der er Seraphines Silhouette in der Rinde gesehen hatte, war etwas in ihm verstummt. Kein flüchtiges Bild, kein verzerrter Gedanke drang mehr in seine Träume. Stattdessen wachte er morgens auf mit dem Gefühl, nicht geschlafen, sondern gewartet zu haben. Gewartet auf etwas, das in der Ferne näher kroch. Sein Körper funktionierte. Er aß, er ging zur Schule, er sprach, wenn man ihn ansprach. Doch etwas an ihm war nicht mehr ganz von dieser Welt. Die Stimmen in der Schule wirkten ferner, die Farben blasser. Nur der Wald war geblieben. Er war lebendig. Und er rief. An einem trüben Nachmittag, etwa eine Woche nach der letzten Begegnung mit Mama Tree, saß Elian auf seinem Bett, den Blick auf einen alten Zettel gerichtet. Es war der, auf dem er Seraphine seine Telefonnummer geschrieben hatte. Die Schrift war verblasst, doch noch lesbar. Er rief die Nummer an. Nichts. Nur Stille. Keine Fehlermeldung, kein Besetzzeichen. Er legte auf. Wieder hatte er das Gefühl, dass die Welt selbst ihn ausblendete. Als hätte das Universum entschieden, dass Seraphine nie existiert hatte und dass er, Alien Marlowe, der letzte Beweis für ihre Realität, langsam getilgt werden musste. Er stand auf und ging in das Wohnzimmer. Das Sofa war noch da, das alte Kissen, auf dem sie gesessen hatte, kaum verändert. Doch je länger er hinsah, desto mehr erschien es ihm, als sei dort ein feiner Abdruck in das Gewebe eingraviert. Nicht durch Gewicht, sondern durch Anwesenheit. Er zog das Kissen zur Seite. Darunter war der Anhänger. Der schwarze Stein mit dem eingeritzten Auge. Wie hatte er ihn vergessen können? Er nahm ihn in die Hand. Er war warm, lebendig, pulsierend. Und dann kam die Erinnerung zurück. Seraphins Stimme, geflüstert aus der Tiefe. Ich nehme ein Stück von ihr in mich auf und sie nimmt ein Stück von mir. Der Preis des Überlebens war nicht einfach Schmerz. Es war Verschmelzung. Alien setzte sich, starrte auf den Anhänger. In der Reflexion des Steins sah er nicht nur sein eigenes Gesicht, sondern ein zweites. Für einen Wimpernschlag nur. Blass, mit dunklen Augenringen. Seraphine. Er hielt den Atem an. »Bist du da?« flüsterte er. »Nichts.« Dann ein leiser Luftzug im Raum, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Ein Hauch. Nicht bedrohlich, nicht beruhigend. Nur da. In den folgenden Tagen begann Alien sich zu verändern. Langsam, kaum wahrnehmbar. Doch er spürte es. Zuerst war es nur seine Wahrnehmung. Er sah Bewegungen, wo keine waren. Schatten, die sich an den Rändern seines Sichtfelds bewegten, ohne Spuren zu hinterlassen. Dann war es sein Körper. Die Haut an seinen Handgelenken wurde blasser, beinahe durchsichtig. Und wenn er zu lange die Augen schloss, hörte er ein Rauschen, als würde er unter der Erde liegen, zwischen Wurzeln, umgeben von langsam atmendem Holz. Er begann sich zu fragen, ob er den gleichen Weg ging wie Seraphine, ob Mama Tree sich ein neues Opfer nahm, oder ob sie ihn längst gewählt hatte. Er versuchte, sich zu wehren. Er verbrannte den Anhänger. Oder versuchte es. Doch der Stein schmolz nicht. Selbst unter der offenen Flamme blieb er unverändert. Als er ihn schließlich in den Fluss hinter dem Haus warf, war das Wasser still. Kein Platschen. Nur Verschwinden. In derselben Nacht träumte er zum ersten Mal wieder. Er war in einem Wald. Nicht Everpine, sondern etwas Tieferes, Älteres. Die Bäume waren schwarz, der Himmel war nicht sichtbar. In der Mitte des Waldes stand eine Gestalt. Nicht Seraphine, nicht ganz. Sie hatte ihr Gesicht, aber die Augen waren leer und ihre Stimme hallte in den Bäumen. »Du hast mich nicht vergessen.« »Niemals«, sagte Elian. »Dann wirst du mich tragen müssen.« »Was meinst du damit?« »Stille.« Dann senkte sie den Kopf, und aus ihrer Stirn wuchs ein feiner Trieb, eine Wurzel. Sie schlängelte sich durch die Luft, kam auf ihn zu, und mit jedem Zentimeter, den sie näher kam, spürte Elian sein Herz schwerer werden, langsamer, als würde etwas in ihm den Takt ändern wollen. Er wachte auf, schweißgebadet, die Decke war feucht, das Fenster beschlagen, und auf seiner Brust lag ein einzelnes Blatt. Dunkelgrün, mit Adern wie feine Blutgefäße. Es war nicht hineingeweht worden. Das Fenster war geschlossen gewesen. Er verbrannte es sofort. Aber der Abdruck blieb. Eine leichte Verfärbung der Haut, genau an der Stelle, wo das Blatt gelegen hatte. Am nächsten Morgen fehlte Elian in der Schule. Und niemand fragte nach ihm. Nicht am ersten Tag, nicht am zweiten, nicht am dritten. Er war vergessen, so wie Seraphine. Nur der Wald wusste es besser. Nur Mama Tree erinnerte sich an jedes Opfer, das sie genährt hatte. Es war ein stiller Abend, als Elian das letzte Mal durch die Straßen von Everpine ging. Die Sonne war längst untergegangen, doch der Himmel glühte noch schwach in einem kränklichen Rot, als hätte er sich bei etwas vergiftet, das tief unter der Erde lag. Keine Geräusche drangen durch die Luft, keine Autos, keine Stimmen, nicht einmal das ferne Bellen eines Hundes. Die Stadt hielt den Atem an. Elian wusste, dass dies sein letzter Gang war. Er trug keine Tasche, keine Jacke, keine Uhr. Nur sich selbst, den Atem in der Kehle und ein dumpfes Pochen im Inneren seines Körpers, das nicht mehr ganz menschlich war. Der Wald nahm ihn auf wie einen verlorenen Sohn. Kein Zögern, kein Widerstand. Die Bäume wichen zur Seite, als wüssten sie längst, dass er kommen würde. Der Weg zu Mama Tree war heute kein Irrweg, keine Suche. Er war klar, er war bestimmt. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich weich an, feucht, beinahe lebendig. Mit jedem Schritt spürte Alien, wie sich etwas in ihm lockerte. Die Erinnerungen an die Welt da draußen, das Schulgebäude, das Wohnzimmer, das Licht aus den Straßenlaternen, sie verblassten. Was blieb, war der Wald. Und sie, Seraphine. Als er den Platz erreichte, auf dem Mama Tree stand, stockte ihm der Atem. Der Baum war verändert. Größer, breiter. Seine Rinde hatte sich geöffnet wie das Fleisch eines verwundeten Tiers. Im Zentrum pulsierte ein grünes, flackerndes Licht, das schwach über das feuchte Laub wogte. Um ihn herum wuchsen neue Triebe, frisch und voller Leben, aber nicht wie normales Holz. Sie waren geädert wie Haut, weich und seltsam atmend. Und inmitten dieser Triebe stand sie. Oder das, was von ihr geblieben war. Seraphine war da, doch nicht mehr als Mensch. Ihre Umrisse waren noch zu erkennen, aber durchzogen von den feinen Wurzeln des Baumes. Ihre Haut überzogen von einer schimmernden Schicht, die wie Blätter wirkte. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Lippen leicht geöffnet, als flüstere sie im Schlaf. Elian trat näher. Kein Wind bewegte den Wald, und doch bebte der Boden unter seinen Füßen, als würde jedes seiner Worte ein Echo auslösen. »Ich bin da«, sagte er leise. Und Seraphins Augen öffneten sich. Ein leises Leuchten darin, kein Ausdruck von Schmerz, eher etwas Ruhiges, Tiefes, wie Wasser, das nie Sonne gesehen hatte. »Du bist gekommen«, sagte sie. »Ich konnte nicht anders.« »Ich weiß.« Ein Moment lang standen sie einfach nur da, inmitten des atmenden Waldes, unter einem Himmel, der keinen Namen mehr hatte. Dann hob sie langsam die Hand. Eine einzelne Wurzel wuchs aus ihrer Handfläche, zart wie ein Faden, und streckte sich ihm entgegen. »Du trägst sie bereits in dir«, sagte sie. Elian nickte. »Seit dem Tag, an dem du gingst. Dann brauchst du nicht mehr zu suchen.« Er nahm ihre Hand. Die Wurzel wand sich um seine Finger, schlang sich langsam seinen Arm hinauf. Es brannte nicht. Es war kalt. Still. Ein Versinken. »Was passiert jetzt mit mir?«, fragte er. »Du wirst ruhen. So wie ich. Du wirst erinnern. Und du wirst vergessen.« Alien spürte, wie sein Körper langsam schwerer wurde. Nicht vor Erschöpfung, sondern vor Übergang. Seine Finger wurden taub. Seine Sicht verschwamm. Und doch war da kein Schmerz, nur das Gefühl, dass er nicht mehr gegen etwas ankämpfte, sondern endlich losließ. »Wirst du bei mir sein?«, flüsterte er. »Immer.« Seine Beine gaben nach. Er sank zu Boden, in das feuchte Moos, das ihn weich aufnahm. Seraphine beugte sich über ihn. Ihre Hand auf seiner Stirn war warm, menschlich. Ein letztes Mal. Dann wurde alles grün. Niemand sprach je über Elian Marlow. Seine Mutter meldete ihn als vermisst, doch der Fall verlief im Sande. Keine Zeugen. Keine Spuren. Keine Leiche. Das Haus wurde später verkauft, billig, mit stillschweigender Zustimmung der Stadt. Der neue Besitzer renovierte, riss die alten Dielen heraus, veränderte das Wohnzimmer und fand nichts. Keine Zeichen. Nur einen schmalen, schwarzen Anhänger, den er später an einen Ast im Garten band. Am nächsten Morgen war er verschwunden. Im Wald jedoch veränderte sich etwas. Ein neuer Trieb wuchs an Mama Tree. Hellgrün, stark. Und auf seiner Oberfläche bildete sich, kaum sichtbar, ein Muster, eine Spirale, ein Auge. Und wenn der Wind durch den Wald fuhr, hörte man manchmal Stimmen, flüsternd, leise. Ich erinnere mich. Und dann verstummte alles wieder. Der Wald schlief. Aber er vergaß nie.